Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
Ich frage mich tatsächlich im Alltag immer wieder, wie sich Schule verändern würde, wenn sie im freien Wirtschaftssystem unterwegs wäre. Dann wären ja viele Prozesse ganz anders. Und heute gucken wir uns mal an, was Schule sich von verschiedensten Berufszweigen eigentlich abgucken könnte. Dazu haben wir einfach mal ein paar Berufsfelder genommen, die uns so nach und nach aufgefallen sind und bei denen wir uns gedacht haben, Mensch, wenn das in der Schule auch so wäre, dann könnte sich echt einiges ändern. Der ausschlaggebende Punkt dafür war tatsächlich schon im Praktikum, als ich an einer Schule war, bei der wirklich eine gesamte große Pause darüber diskutiert wurde, ob der Pappmülleimer jetzt rechts oder links von der Tür des Lehrerzimmers stehen soll. Ich bin an dem Tag wirklich kopfschüttelnd aus diesem Raum rausgegangen, als die Diskussion losging und bin irgendwann wiedergekommen und die waren immer noch am Diskutieren. Ich war echt fassungslos. Hast du sowas auch schon mal erlebt, Julia?
Na, ich glaube in kleiner Form, wenn man sich so überlegt zum Beispiel, also für Außenstehende, was ist zum Beispiel eine Konferenz oder eine Dienstbesprechung oder Dienstberatung, wie auch immer du es jetzt nennen möchtest, da geht es häufig nur um externe Abläufe oder interne, externe Abläufe und es geht zum Beispiel ganz, ganz wenig um das Kerngeschäft, nämlich das Unterrichten.
Ach, das ist total recht. Ne? Also in pädagogischen Dienstbesprechungen, ja, da redet man wenigstens über die Kinder.
Genau.
Aber sonst so viel Organisation, wo man sich denkt, ey, für sowas müsste es eigentlich eine separate Abteilung geben. Stimmt, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, du hast total recht.
Ja, denn man kommt immer wieder mit Kollegen zusammen, manche einmal im Monat, manche irgendwie alle zwei Monate, keine Ahnung. Und niemals spricht man darüber, ja auch in Fachkonferenzen für seine einzelnen Fächer, niemals spricht man über das, was alle da tagtäglich machen. Nämlich unterrichten, Lernprozesse gestalten, Leistungssituationen.
Ja, 90% der Zeit ist irgendein Drumherum, das stimmt voll.
Du hast halt gar keine Beratung und deswegen so ein bisschen die Idee halt der Podcast-Folge, sich zu fragen, wie kann man Schule zu einem besseren Ort machen und Dinge einfach etablieren, die in anderen Zweigen ganz normal sind. Genau, man muss ja nichts Neues erfinden, darum geht es ja gar nicht unbedingt.
Ja. Den ersten Fokus, den du hier uns notiert hast, ist das Unternehmertum. Was hat es damit auf sich? Leg mal los.
Genau, ich habe das immer so ein bisschen strukturiert und erstmal aufgeschrieben, was für mich quasi so im Unternehmertum sozusagen die Hauptziele sind oder die Motive. Ne? Also es geht ganz viel um Umsatz, Wirtschaftlichkeit, Produktivität, Abläufe effektiv zu gestalten und zusätzlich natürlich je nach Branche, Bezahlung nach Leistung, nach dem, was man erwirtschaftet hat. Und damit auch so ein bisschen direkt die Frage, wer wird eigentlich eingestellt, für was wird der eingestellt? Und auch, dass natürlich in solchen Unternehmen man sich immer wieder fragt, also ist es noch legitim, dass der da arbeitet, wo er arbeitet?
Ja, total. Zumal man sagen muss, wenn man wirklich auf Wirtschaftlichkeit achten würde, dann wäre halt so Geschichten wie der Lehrer plant eine Klassenfahrt vollkommen hinfällig. Stell dir vor, es gäbe an der Schule eine zentrale Stelle oder meinetwegen im Land eine zentrale Stelle. Und du rufst da an oder meldest dich per Mail, füllst Formular aus, was auch immer und sagst, hier pass auf, wir kommen aus der und der Stadt, wir fahren mit einer 10. Klasse, wir brauchen ein Angebot im Bereich Soziales, wir haben folgende Probleme und unsere Fahrt darf bitte 4 Tage dauern. Und die kümmern sich dann um alles. Und dann kommt der Kostenvoranschlag, das Angebot und alles und du reichst es nur noch weiter.
Ja.
Und die wissen, wie es geht, weil sie es jeden Tag 100-fach machen. Und das wäre so viel effektiver.
Genau, und weil sie auch zum Beispiel mit dem Schulamt zusammenarbeiten.
Ja.
Und weil man dann einfach jemanden hätte, der wäre Experte. Ich meine, selbst wenn man jetzt sagen würde, der Bereich Klassenfahrt ist zu klein, da kann man ja demjenigen oder derjenigen in diesem Bereich, der das dann arbeitet, kann man ja auch noch weitere Aufgaben einfach. Es ist dann einfach einer ein Experte dafür und die Lehrkraft ist halt eigentlich kein Experte für Planung von solchen Fahrten und Kalkulieren von irgendwelchen Kosten, sondern fürs Unterrichten, fürs Beibringen und so weiter. Von daher, das ist ein weiterer Punkt, an den ich auch sofort denken musste, als es die Frage war, bezahlt werden so nach Leistung. Ich meine, das ist natürlich in unserem, ne, das wäre jetzt eine Riesendiskussion, das aufzumachen, aber da ist natürlich alle, die verbeamtet sind Und ich meine, wir waren beide schon an verschiedensten Schulen und haben da im verschiedenen Ausmaß das erlebt, dass es da wirklich auch, muss man sagen, leider schwarze Schafe gibt.
Total.
Die sich halt darauf ausruhen, dass sie wissen, goldener Löffel im Mund. Und
ich habe letzte Woche erst mit einem guten Freund und Kollegen darüber gesprochen, dass wir auch Leute im Kollegium haben, die über jede Klasse quasi meckern. Alles ist immer scheiße, sie kümmern sich um nichts, sie erscheinen zu keinen Besprechungen. Und es hat einfach keine Konsequenzen.
Ja.
So, und das ist halt der Punkt, wenn einem der Berufsethos fehlt und es keine beruflichen Konsequenzen hat. Ey, sorry, ich bin da selber gegen das Beamtentum und muss ganz ehrlich sagen, wenn das so läuft, dann muss diese Person rausfliegen können. Das funktioniert einfach nicht. Die können tun, was sie wollen, es passiert nichts, solange die kein Kind anfassen. Das ist grausam.
Ja.
Ich meine, wenn ich mir alleine vorstelle, mein Kind würde in die Schule gehen, kommt nach Hause und erzählt mich, wurde vom Lehrer heute angeschrien und der hilft mir nicht. So, bitte? Was?
Ja. Ja, absolut. Von daher finde ich, vom Unternehmertum, da könnte man auf jeden Fall alles, was so Steigerung von Produktivität, Auslagerung von irgendwelchen Prozessen, Bezahlung nach Leistung nicht, aber vielleicht einfach so schwarze Schafe rauszufiltern, ne, insgesamt einfach das ganze System effektiver zu machen, das könnten wir da definitiv mitnehmen. Und da müsste man nur mal rechts und links gucken und da hätten wir dann schon einiges.
Ich finde, dazu gehört auch so ein bisschen ein Team aus Schule zu machen. Ich meine, in welchem Wirtschaftsunternehmen ist es so, dass du alleine an einer Sache arbeitest? Das ist fast nie so. Wir gehen jeden Tag alleine in die Klasse und arbeiten alleine mit 30 Kindern. Und es ist ja wirklich teilweise so, dass du einfach mit anderen Kollegen auch nochmal auf ganz andere Ideen kommst. Wie ist man auf die Idee gekommen, dass da einer alleine steht? Warum steht da kein Team aus mindestens 2 Personen? Warum gibt es nicht regelmäßige Besprechungen? Warum gibt es nicht regelmäßige verpflichtende Fortbildungen? Ne? So, das ist ja das Nächste, irgendwie die Leute weiterzubilden, bei der Stange zu halten, denen was zu geben, ne? Dass sie irgendwie auch in ihrem So-Sein und in ihrem Arbeiten einfach vorankommen können. Ja, auch so eine Austausch zwischen den Kollegen ist einfach zeitlich überhaupt nicht eingeplant. 0,0.
Und das ist halt meine größte Kritik, ne? Dass das Kerngeschäft nicht im Vordergrund steht.
Ja, es läuft so nebenbei.
Und bei jedem Unternehmen steht das Kerngeschäft im Vordergrund und alles andere läuft nebenbei. Und bei uns ist manchmal so ein bisschen das Gefühl, so wie es aktuell strukturiert ist, läuft Unterrichten nebenbei und alles andere nimmt teilweise dir einfach so viel Zeit ein, dass du dann nicht mehr viel Zeit hast, ne, dich wirklich mal zu fragen, wie könnte man dies verbessern, wie könnte man die Situation regeln, Schüler XY.
Absolut. Und dazu gehört ja noch so viel mehr, ne? Gerade wenn man in die Startup-Szene guckt, dass man irgendwie auch sagt, okay, ich muss mich im Job wohlfühlen, das geht für die Lehrer so, das geht für die Kinder, für die Kinder noch viel mehr eigentlich.
Genau.
Warum ist Schule kein Lebensort? Warum gibt es keine Areale, wo man sich einfach mal auf eine Couch setzen kann, sich ausruhen kann, mit Freunden quatscht? Das fehlt in so vielen Schulen und ich finde, das ist ein großer Punkt, an dem auch die Schüler sehr profitieren würden. Ja, Innenraumausstattung, wie sieht diese Schule von innen aus, wie sehen die Wände aus, gibt es Farben, ist das irgendwie einladend, ist das modern gestaltet oder lebst du in einem Betonbunker? Das sind so viele Punkte einfach und wenn mir jetzt einer sagt, ne, wo sollen wir denn die ganzen Mittel hernehmen, naja gut, dann muss man halt irgendwie in der Politik mal schauen, wo liegen die Prioritäten. Und auch da gibt es sicherlich innovative Ansätze. Wenn du dir zum Beispiel überlegst, wie häufig eine Schule nachmittags leer steht, wie häufig die Schule in den Ferien leer steht. Häufig ist es ja auch so, der Hausmeister wohnt auf dem Gelände. Es können doch Räume vermietet werden. Ob es jetzt an der Fachhochschule ist oder für ein Abendcollege, für irgendwelche Seminare, die gegeben werden, kannst du die Aula vermieten. Je nachdem, wie groß und wie gut deine Aula ausgestattet ist. Ich weiß noch, an meiner Abiturschule hatten wir eine wirklich gute Aula. Das kannst du als Konzertsaal abgeben.
Ja.
Der ist dann nicht riesengroß. Da passen vielleicht, sagen wir mal, 500, 600 Leute rein. Aber das reicht ja für manche Künstler auch schon.
Ja.
Und das drückt auch den Preis, denn die Schule steht sowieso leer. Das ist eine Win-Win-Situation. Genauso, wenn du eine große Feier hast. Überleg mal. Du hast eine Riesenfeier und mietest eine Aula in der Schule an.
Ja, oder eine
Da
Linsa
ist alles, da sind Musikboxen, da ist Besteck, Geschirr.
Ja.
Du musst halt nur einen vernünftigen Mietvertrag aufsetzen und es muss klar sein, wenn was kaputt geht, was passiert.
Ja, und die meisten Türen lassen sich ja sogar abriegeln. Und ich glaube, wenn das auch einfach Normalität wäre,
ja, klar,
dass man in Schulen irgendwelche Seminare, Fortbildungen und so weiter hat.
Die werden ausgebucht.
Die werden ausgebucht, genau, das denke ich auch. Denn das ist ja für die allermeisten ein riesiges Problem, einfach leerstehende irgendwelche Räume zu finden, ne?
Ja, das ist halt unterm Strich sind es Räume, die in diesem Moment einfach keinen Zweck haben. Die stehen da rum, die kann man doch nutzen. Ich verstehe sowas nicht.
Okay, kommen wir mal zum nächsten Bereich.
Leg los.
Leistungssport. Wofür steht irgendwie der Leistungssport? Da geht es ganz oft darum, Trainingsprozesse und natürlich dann auch den Trainingserfolg zu optimieren. Am Ende natürlich maximale Erfolge zu erzielen. Und der Fokus ist immer darauf, dass Input und Regeneration, ne, in irgendeiner Weise zusammenpassen. Ob das jetzt der Trainingsinput ist oder auch vielleicht was sowas angeht wie das mentale Training oder auch Ernährung, das ist ja quasi in dem Moment erstmal egal. Und was ich mir daraus ein bisschen mitgenommen habe, ist die Frage, also ich meine, ich weiß, dass es logistisch teilweise sowieso schon eine Herausforderung ist, einen Stundenplan zu erstellen. Aber wenn man sich überlegen würde, wie wäre es optimal für den Lernprozess, dann gäbe es definitiv Fächer, die müssten im Laufe des Tages anders verteilt werden.
Ja.
Also eine Sportstunde in der ersten Stunde ist nicht notwendig.
Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch gerade bei Sport, ne, wenn die dann irgendwie verschwitzt sind, die haben Hemmungen dann in der Schule zu duschen. Ja, alleine da geht's schon los. Warum gibt es keine Einzelduschen irgendwie in den Dingern, wenn die Schüler damit Probleme haben? Wäre auch mal eine Sache, über die man nachdenken kann. Aber egal, da waren wir eigentlich gerade nicht. Sport kann am Nachmittag passieren, ne? So ein körperlicher Ausgleich oder in der Mitte als Cut, sagen wir mal so rund um die Mittagszeit, 5., 6. Stunde, 7., 8. Stunde, fände ich besser. Und ich finde tatsächlich auch, wenn du sagst, Optimierung von Prozessen, Leistungssport, Erholung, warum gibt es nicht eingeplant in jeder Schulklasse Freistunden. Also Freistunden, absolut. Auch darüber habe ich tatsächlich mit einem Kollegen diese Woche mit dem gleichen gesprochen.
Ja.
Warum gibt es da nicht einen Raum, der relativ groß ist, der hat seine Nischen und Ecken, so ähnlich wie in die Bibliothek. Vielleicht sind da zwei Lehrer drin und das ist klar, dieser Raum ist ein Stillarbeitsraum. In diesem Raum könnt ihr euch Hilfe holen, es sind Lehrkräfte vorhanden, es sind andere Schüler vorhanden, die man fragen kann. Und in diesem Raum wird still gearbeitet. Ihr geht da rein, ihr bereitet euch auf Prüfungen vor, ihr könnt eure Hausaufgaben machen, ihr lernt ganz gezielt. Ne, das sind so Sachen, wo wir wieder bei Schule als Lebensraum sind. Es greift dann langsam so alles ineinander und dann wäre auch das Betreuungsproblem so ein bisschen gelöst. Ne, dann muss man nämlich sagen, wenn irgendwie dann zwei Lehrkräfte im Grunde genommen auf 60 bis 90 Schüler aufpassen, das muss halt ein System sein, das irgendwie funktioniert, weil es einfach etabliert ist, das ist ganz klar. Aber da könnte man durchaus was machen.
Ich glaube vor allen Dingen, dass da dann der Effekt greifen würde, dass jüngere Schüler sich bei älteren Schülern einfach anfangen, Dinge abzugucken. Ne? Die älteren Schüler, sie sehen dann, wenn sie reinkommen und auch vielleicht neu an der Schule sind, die sitzen da, die arbeiten an ihren Sachen, die haben sich vielleicht einen Computer mitgebracht. Und ich glaube, dass dann einfach so insgesamt eine Atmosphäre entstehen kann. So ähnlich, wie es vielleicht auch dann schon an der Uni ist, dass man einfach mal anfängt und auch Verantwortung für seine eigenen Lernprozesse übernehmen kann, weil einem diese Zeit eingeräumt wird. Dass es auch wirklich hieß, ihr hattet doch gerade eine Freistunde, ne? So diese Zeit und dass man ihnen das auch wirklich einfach von Anfang an beibringt, diese Zeiten zu nutzen. Und das muss ja nicht immer 100% Arbeit heißen. Das kann ja auch einfach mal sein, dass man sich nochmal abspricht oder dass man nochmal was übt.
Es muss einfach auch kulturell etabliert sein, ne?
Genau.
Ja, und dass sie dann auch die Möglichkeit haben zu sagen, ne? Also je nach Klassenstufe natürlich, das müsste man irgendwie staffeln, sodass die Kinder das nach und nach lernen, dass sie merken, okay, ich brauche jetzt eine Pause, ich gehe jetzt raus und bewege mich einmal durch, aber ich weiß auch, ich sollte in 20 Minuten spätestens wieder hier sein.
Genau, dass sie die Freiheit bekommen, selber zu merken. Das wäre ja jetzt zum Thema Regeneration. Ja,
Lernprozess steuern, ne?
Genau, bei mir ist gerade wirklich, ne, mein Kopf ist dicht und dann auch an diesen Stellen rauszugehen. Und für mich gehört auf jeden Fall auch dieses Handy-Thema dazu. Für mich ich finde, Schule sollte ein Ort sein, an dem Regeneration überhaupt möglich ist. Und ich finde die permanente Präsenz von Handys, vor allen Dingen bei den Jüngeren, die das noch schlechter steuern können. Ich finde, es wäre Aufgabe von Schule, ihnen das wirklich beizubringen. Wer soll es ihnen denn beibringen? Die Eltern sehen sie den ganzen Vormittag nicht und in dem Moment, ne, also wie sollen sie denn wissen, was das Beste für ihr Lernen ist, wenn niemand ihnen da irgendwie dann einfach Hilfe gibt?
Ja, total. Zumal man sagen muss, wir wissen ja alle, wie süchtig machend gewisse Apps und Abläufe da sind, ne? Wir als Erwachsene können das vielleicht noch und da auch teilweise reflektieren, aber für Kinder ist das schwierig.
Absolut. Und wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, dass Lernprozesse vielleicht optimiert werden, dann vielleicht auch das System, dass man unkomplizierter, als es aktuell ist, wechseln kann. Also ein Schüler, der eine sehr, sehr gute Leistung in einem Fach hat und man hat das Gefühl, der ist eigentlich, ne, der könnte mehr Futter gebrauchen, dass es einfach Systeme gibt, in denen man, ich erinnere mich an meine Abi-Schule, da hatte ich, und das war eine große Ausnahme und ein Riesending, dass dann eine Schülerin aus der, wir waren in der 9. und sie ist in die Oberstufe gekommen. Aber wie gesagt, das war ein Riesending und das hat ewig gedauert, bis das überhaupt mal angegangen wurde.
Ja, ich bleibe da halt bei dem Punkt, den ich schon mal in der Folge gesagt habe. Warum klauen wir uns da nicht ein bisschen was beim amerikanischen Schulsystem? Das geht ja so viel weiter noch, ne? Mit sitzen bleiben. Warum soll ich nochmal alle Fächer wiederholen, wenn ich nur in zwei Fächern schlecht war? Das ist doch auch total motivationstechnisch fragwürdig. Lass mich doch in allen Fächern weitergehen und die beiden muss ich halt nochmal den Kurs wiederholen. Das ergibt Sinn. Dann verstehe ich auch, okay, ich habe die Grundlagen in diesen Fächern nicht verstanden, da muss ich ran, alles andere läuft. Das ist natürlich dann auch irgendwie eine Sache, eine größere organisatorische Sache da, das Schulsystem mal ein bisschen umzukrempeln. Ich bin nur gespannt, ob sowas mal kommt. Ne? Das ist dann die nächste Frage. Ja, was natürlich damit auch irgendwo zusammenspielt, was wir gerade hatten, wäre, sich so ein bisschen Anleihe zu holen bei Polizei, Spezialeinheiten, Militär, was Ordnung, Disziplin, Respekt und auch Kampfgeist angeht.
Und Durchhaltevermögen.
Und Durchhaltevermögen, genau. So dieses, ich steuere meinen eigenen Lernprozess, das kann ich natürlich auch nur machen, wenn ich ein gewisses Ziel vor Augen habe, weiß, was für dieses Ziel notwendig ist und das auch erreichen möchte. Nicht bei jedem Gegenwind direkt einknicke. Das fällt mir tatsächlich momentan sehr, sehr deutlich auf bei vielen Kindern. Sobald irgendwas schwierig ist, knickt man ein. Gerade bei den Älteren, ne? Dann sind dann irgendwie auch viele Fehlzeiten da und so. Und ich habe das Gefühl, da fehlt einfach so ein bisschen die Kampfmoral. Sich zu sagen, okay, es ist gerade schwierig, aber ich suche mir Hilfe und dann geht's halt weiter.
Mhm, so ein bisschen der Biss, das finde ich das eine. Und das andere, zu verstehen, dass man sich als Kurs, als Klasse, als Gruppe selber Steine in den Weg legt, wenn man sich das Arbeiten schwerer macht, ne? Also zum Beispiel kamst du ja letztens aus der Schule und meintest, es gab irgendwie Kekse oder Muffins von einem Schüler, als jemand Geburtstag hatte.
Ja, letzte Woche.
Und dann haben sie alle nebenbei ihre Sachen da gefuttert und es war ruhig. Und dann haben sie selber danach gesagt, eine 6. Klasse, es war so schön, dass es heute ruhig war und wir konnten so gut arbeiten. Und das ist
ja, halt ja, das war, weil ich habe ihnen den Arbeitsauftrag erklärt und habe ich gesagt, Mensch, ist ja so ruhig gerade. Und dann haben sie gesagt, ja, wir essen ja auch alle. Ja, aber merkt ihr, wie angenehm das ist, dass ich nicht laut sein muss, ich muss niemanden ermahnen, ich muss nicht warten, bis es losgeht, sondern dass wir einfach ein ganz normales Gespräch führen können. Und dann waren sie alle so, oh ja, stimmt.
Ja, also das finde ich irgendwie schön, wenn man es schaffen könnte als Gruppe, als Klasse, als Kurs, sich zu begreifen so ein bisschen als Team und dass man auch, dass es so ein bisschen mehr den Anspruch gibt, dass man sich sagt, wenn wir uns irgendwie respektvoll untereinander verhalten, wenn wir ruhig sind, wenn wir irgendwie unsere Plätze dann auch einfach direkt einnehmen, dann profitieren wir alle davon. Es geht ja nicht darum, dass der Lehrer irgendwie eine schweigsame Gruppe haben will, sondern es geht darum, dass sie selber merken, dass sie mit ihrer eigenen Disziplin, mit sich selber zurückzunehmen, dass sie davon profitieren und ein besseres Lernen haben, einfach insgesamt.
Zumal sich ja dadurch Zeiten und auch Freiräume ergeben, die man dann wieder anderweitig nutzen kann, ne?
Ja, absolut, wenn du dir überlegst, so ein Reibungsverlust, der sich ergibt in einer Stunde, wenn der einfach, sagen wir, ich meine, das sind ja auch keine Maschinen, das wird nie zu 100% wegfallen, aber sagen wir mal, wenn es einfach halbiert würde, ne? Dann
ja,
würden sie ja selber merken, so Wahnsinn, ey, am Ende einer Stunde haben wir wirklich noch Zeit und können nochmal was wiederholen, ne? Davon profitieren alle.
Ja, sehe ich auch so. Ich finde, was natürlich dazugehört, ist dann irgendwie auch eine klare Erwartungshaltung, nicht nur von Seiten der Lehrer und Lehrerinnen aus, sondern auch von Seiten der Schülerinnen und Schüler. Ne? Also irgendwie zu sagen, okay, ich komme hierher, um was zu lernen. Natürlich auch, um Freunde zu sehen und mich persönlich weiterzuentwickeln, aber dann auch den Anspruch haben, etwas zu lernen. Das ist natürlich nicht von jedem Elternhaus mitgegeben, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber das große Ziel von Schule müsste ja an der Stelle eigentlich sein, alle Kinder so zu fördern, dass sie das erreichen können. Und das, finde ich zumindest, ist aktuell nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, die werden so da reingeworfen und dann ist so, ja, mach mal. Ne? Hier und da gibt es mal eine Reflexion, aber so, dass da richtig dran gearbeitet wird.
Es fehlt halt manchmal so ein bisschen, hat man das Gefühl, ihnen das Bewusstsein, warum sie eigentlich herkommen.
Also hatte ich tatsächlich bei älteren Schülerinnen und Schülern, habe ich immer das Gefühl so, die machen das, weil sie müssen.
Genau,
sie wissen, ich muss hierher, aber weiter. Die haben keinen Plan.
Ja, Das auf jeden Fall. Und wenn du gerade sagst, irgendwie wird von zu Hause mitgegeben, da hatte ich ein längeres Gespräch mit einer Kollegin, die auch schon wirklich lange an der Schule ist und die mir auch so gesagt hat, sie merkt, dass es sich einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt hat. Also während Elternkontakt früher aus ihrer Sicht öfter dazu gedient hat, dass man es mehr schafft, irgendwie gemeinsam Lösungen zu finden, hat es sich jetzt, also sie meint, es fängt an, sich so ein bisschen zu verhärten. Und das finde ich absolut schade, denn es gibt viele Eltern, mit denen ich schon wirklich gut zusammengearbeitet habe. Und man merkt einfach, wenn beide an einem Strang ziehen, wie das ist fürs Kind, ne? Also da geht es auch nicht um Verbünden oder so, sondern einfach darum, engen Kontakt zu halten, zu gucken, auszuloten, hat das geholfen, hat das nicht geholfen.
Genau, und das Kind Beste so bestmöglich zu unterstützen.
Genau, das Beste fürs Kind zu finden. Aber ich habe das Gefühl, die Fronten bei manchen sind schon von vornherein, ab der ersten Sekunde,
so verhärtet. Also Schule ist böse, ne? Genau. Jetzt ist Elternhaus gegen Schule.
Gegen Schule.
Was ich mich immer frage, das muss ja irgendwo herkommen. So entweder aus der eigenen Bildungsbiografie oder aus schlechten Erfahrungen mit vorangegangenen Lehrern. Aber da sind wir wieder dabei, das greift halt irgendwie alles ineinander, ne? So, dass man sagt, okay, wer einen schlechten Job hat, der braucht irgendwie Beratung oder muss rausfliegen oder was auch immer, es braucht Konsequenzen. Und dann kann man vielleicht auch so ein Problem an der Wurzel angehen, solche Eltern dann zum Gespräch bitten und sagen, hey, so läuft es hier nicht, ne?
Obwohl man natürlich sagen muss, dass solche Bereiche wie, keine Ahnung, Militär, Polizei, was du halt gesagt hast, ne, die genießen ja gerade, oder was ist genießen, die kämpfen ja gerade, zumindest so aus meiner Sicht, ohne da jetzt drin zu stecken, mit denselben Problemen.
Ja, ich sehe das auch so.
Es verhärten sich die Fronten, es geht weniger darum, sich zu sagen, das könnte jemand sein, der uns helfen kann, wenn man irgendwo anruft, sondern es geht darum, wenn sie vor Ort sind, dass es einfach oft total konfliktbehaftet schon ist, dass es knallt, dass es Ärger gibt und dass man sich nicht versteht, als ich könnte mir dort jemanden suchen, der mir helfen kann, ne?
Ja, total. Ich hab ein paar Freunde bei der Polizei und die sagen auch, klar, grundlegend werden sie meistens gerufen, wenn irgendwie Stress passiert. Und dann ist es auch häufig nicht so.
Und dann absolut.
Ja, genau. Es geht dann gar nicht darum, sozusagen, okay, ja, sorry, tut mir leid, ist irgendwie schiefgegangen oder so. Oder dann auch mit einem gewissen Respekt aufzutreten, sondern es ist halt häufig auf Eskalation ausgelegt. Irgendwie, es gibt Konflikte. Ist auch so ein, ja, wie du sagst, so ein Misstrauen, ne? Oh, da kommen die Bullen, so, weißt du, diese
dieser Begriff.
Ja, genau. Finde ich total schwierig tatsächlich.
Ja, und das ist auf jeden Fall schade und da könnte die Schule auf jeden Fall profitieren, wenn einfach, ich meine so dieses Wort Lehrer als Autoritätsperson, das soll nicht falsch verstanden werden, aber einfach vielleicht so ein bisschen mehr wieder das Urvertrauen darin zu haben, dass der nichts Böses möchte, sondern dass der den Kindern, ne, der
möchte. Zumal halt dieses Verständnis, die Eltern sind Experten für ihre Kinder, aber die Lehrkraft ist Experte fürs Lernen.
Ja.
Und dass das halt irgendwie ineinander
gemeinsam
greift.
Und kann.
Ja. Dann zu einem Ergebnis führt.
Das wäre,
ne?
Ja.
Ja, total.
Ich mache mal weiter mit, als nächstes habe ich notiert, der Dienstleistungssektor. Da ist ja so ein bisschen das Motto, sage ich jetzt mal, der Kunde ist König.
Ja.
Es gibt eine große Feedback-Kultur, ne? Immer mit Rezensionen, Sternebewertungen und so weiter. Man strebt danach, sich irgendwie stetig zu verbessern oder das Produkt zu verbessern. Und es wird von der Konkurrenz ganz viel gelernt, ne? Also man guckt immer, was machen die anderen und wie können wir selber irgendwie was verbessern, um wieder mithalten zu können, marktfähig zu werden. Und da ist direkt bei mir so ganz groß aufgeploppt, diese Frage nach Feedback, also Schülerfeedback oder auch, was du vorhin meintest, dass man sich gegenseitig besucht. Also einfach, dass die Qualität von Unterricht und Unterrichtsprozessen hochgehalten wird, indem man eine sachliche Rückmeldung von Kollegen bekommt und individuelle Einschätzungen von einer Gruppe.
Und zwar ernst gemeinte Rückmeldungen, ne? Nicht so ein Hingeeier.
Genau.
Sondern tatsächlich bezogen auf den Lernerfolg. Hast du das Gefühl, das hat etwas gebracht hat mehr gebracht im Vergleich zu, was auch immer, damit du verstehst, wie das funktioniert?
Mhm.
Ja.
Ja, beziehungsweise, oder auch, dass Gruppen dann einfach auch mal schneller zurückmelden können, wenn, keine Ahnung, ich denke jetzt an so einen Fall, dass es dann einfach nach einem halben Jahr rauskam, dass Schülerinnen und Schüler sich gewünscht hätten, mehr zu schreiben, also Texte zu schreiben, wo ich mir denke, also das müsste eigentlich normal sein, dass sie das schneller auch sagen können, aber einfach die fehlende Feedbackkultur und natürlich auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn du das im kleinen Rahmen machen würdest bei dir, ja, dann bleibt was anderes auf der Strecke, weil das ist nicht eingeplant, dass du das permanent einholst.
Zumal man sagen muss, das muss einfach eine Normalität sein. Also, dass Schülerinnen und Schüler, genau, dass das für sie eine Selbstverständlichkeit ist, nach vorne zu gehen und dann auch ihre Gedanken mitzuteilen. Ja. Aktuell habe ich das Gefühl, es ist so, die Pausenglocke klingelt und die Festplatte wird einmal geleert und dann ist Ende. Und es ist auch so ein bisschen, also im Sinne von, ne, was ich gerade noch im Kopf hatte, ist jetzt irgendwie gerade nicht mehr relevant. Und auch zum Beginn der nächsten Stunde, das ist so Punkt 1. Und Punkt 2, das betrifft vielmehr das Kollegium, dass auch bei vielen einfach die Bereitschaft fehlt, ein Feedback anzunehmen. Ein Interesse daran zu haben, irgendwie daran weiterzuarbeiten, ne? Sondern so dieses, oh ja, ja läuft, habe ich 100 Mal gemacht, vorbei, weg.
Ja, genau. Und dann auf Schülerseite natürlich auch so ein bisschen die Angst, wenn ich einmal sage und gehe und also hingehe und sage, ich wünsche oder ich könnte, glaube ich, mehr Übungen gebrauchen fürs Schreiben, dass man dann sofort das Gefühl oder dass sie sofort die Angst haben, so ich habe gemeckert, ne, in Anführungszeichen gemeckert und das war's jetzt. Jetzt stehe ich ne, auf, also das ist doch eigentlich.
Das ist schlimm, aber das Schlimme daran, das viel Schlimmere daran ist, dass sie das Denken hat einen Hintergrund. Das kommt irgendwo her. Sie haben diese Erfahrung mal gesammelt.
Ja.
Das ist das, was mich daran so richtig, richtig sauer macht, wirklich.
Und da sind wir halt wieder bei mit Konkurrenz, ne? Also wenn es genug Konkurrenz gäbe, dass Schule auch einfach sagen kann, so kann es mit Lehrkraft XY nicht weitergehen, da muss sich etwas ändern, dass dann auch einfach Lehrer von innen heraus den Anspruch haben, sich zu sagen, okay, das hat mich jetzt irgendwie getroffen oder ich konnte jetzt irgendwie nicht so gut damit umgehen, aber ich muss jetzt trotzdem eine Art und Weise finden, wie der Schüler weiter auch sein Recht hat, fair bewertet zu werden und dass ich Kritik und Feedback irgendwie ernst nehme, weil es auf eine Art und Weise geäußert wurde, wie ich damit umgehen kann.
Ja, total. Ja, und der letzte Punkt ist, wenn man ehrlich ist, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Unternehmertum angeliehen, und zwar der Bereich des Teambuildings. Und nicht nur auf Ebene der Lehrkräfte, sondern auch auf Ebene der Klasse. Ich finde, dass es zumindest schon mal so ein bisschen Einzug gefunden hat in der Schule, ne? So ein bisschen Abenteuerpädagogik und so Erlebnispädagogik. Aber das fehlt. Also man darf halt unterm Strich nicht vergessen, die müssen in die Schule. Die werden in diesen Klassenkontext geschmissen. Und sie haben keine Wahl, mit wem sie da sitzen. Und spätestens an diesem Punkt, finde ich, ist es unglaublich wichtig, wenn sie den ganzen Tag miteinander verbringen, dass sie ein Team sind. Dass sie wirklich gut miteinander umgehen können, dass sie lernen, wie geht man miteinander um, wie achte ich aufeinander, wie deute ich auch, ne, wie der andere gerade drauf ist, wie kann ich darauf eingehen und das dann wirklich am Anfang total zu fokussieren und auch zu sagen, wir nehmen uns wirklich mal im Rahmen von beispielsweise Projekttagen wirklich vor, Erlebnisse, Emotionen, Spaß als Gruppe in den Vordergrund zu rücken. Und dadurch irgendwie enger zusammenzurücken. Ich meine, wenn man mal überlegt, wie man selber mit seinen Freundinnen und Freunden umgeht, dann muss man sagen, sind es am Ende immer die gemeinsamen Erlebnisse, die einen zusammenschweißen. Und das wird bei den Kindern nicht anders sein.
Genau. Und auch, dass die Kinder, und das haben die mir irgendwann auch mal zurückgemeldet, als es um irgendwas ging an einer Vertretungsschule, dass sie meinten, ja, schon wieder ein, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, aber oberflächliches Projekt oder so, dass es aus ihrer Sicht auch wirklich war, das 100. Mal sich irgendwie mit Plastik zu beschäftigen als Klasse, dass sie das Gefühl hatten, wir können da erstens nichts bewegen, wenn wir irgendwie wieder da PowerPoints zu hören und dann irgendwie Plastik auf dem Schulhof sammeln, noch dass sie das Gefühl hatten, dass sie am Ende so richtig was erlebt haben und irgendwie einen Impact hatten auf irgendwas.
So, und stell dir mal vor, stattdessen wäre es zum Beispiel so, dass du im Rahmen der Klassenfahrt einen Tag hast, wo du mit einem NGO irgendwie losgehst, mit einer Projektgruppe vor Ort und ihr befreit einen kompletten Strand von Plastik, ja, einen ganzen Abschnitt, irgendwo an der Ostsee oder so, packt das in riesige Müllsäcke, wiegt das am Ende und dann gibt es vielleicht noch irgendeine Challenge, wer das meiste gesammelt hat oder so. Und drumherum gibt es vielleicht noch ein Programm, das gestrickt ist.
Ein ganz anderer
Impact, wenn du dann nach Hause kommst und sagst, ey Mama, wir haben 5 Tonnen Plastik gesammelt. Das waren 2 LKW voll. Überleg mal. Und stattdessen kommen sie nach Hause, ja, ich habe so im Müllbeutel irgendwie 2 Joghurtbecher. weiß ich nicht.
Ja, ich meine, dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass dann sowas passiert wie, sie sollen das auf dem Schulhof irgendwie machen. Und dann gehen sie halt, weil sie auch dann teilweise gar nichts mehr gefunden haben, gehen sie halt und nehmen das aus dem Mülleimer. Weißt du, was bleibt da hängen irgendwie auf Schülerseite? Und das kann ich dann auch verstehen, dass dann solche Sachen einfach weniger ernst genommen werden. Und ich meine, du hast ja auch nach der Klassenfahrt bei euch gesagt, dass du das Gefühl hattest, wenn die Schülerinteressen wirklich auch mal in den Vordergrund gerückt werden, dass dann bei deiner 10. war das ja, ne, oder bei deiner 9., als du wiederkamst, dass du das Gefühl hattest, das war wirklich nach dieser einen Woche, dass ihr auch untereinander einfach mal ganz andere Gespräche führen konntet.
Ja, total.
Und da hattet ihr jetzt ja noch nicht mal irgendein super tolles Projekt, was ihr euch erlebt habt, ne? Sondern.
Zumal man so viele tolle Sachen machen kann. Also jetzt mal gedacht an die ganzen Hindernisläufe, die ja irgendwie aus dem Boden sprießen. Stell dir vor, du nimmst mit deiner Klasse an einem Hindernislauf teil. Oder so groß wie Schulen teilweise sind. Stell dir vor, die Stadt veranstaltet einen Hindernislauf nur für die Schulen. Und dann nehmen alle Schulen in dem Umkreis teil. Das wären so viele Kinder, das kann man locker machen. Und dann kannst du sagen, okay, Ziel ist, dass wir als Klasse durchkommen. Da müssen natürlich die Hindernisse auch so gestaltet sein, dass es darum geht, das als Team zu machen, sich gegenseitig zu unterstützen. Wie cool wäre das? Wie würde das irgendwie im Kopf bleiben?
Ich finde, das würde vor allen Dingen dafür sorgen, was du vorhin gesagt hast. Man würde sich halt mehr als Gemeinschaft erleben. Schule würde auch dadurch zu mehr zu einem Lebensort, weil man das Gefühl hat, man kommt halt irgendwie wieder wohin, wo dann halt auch irgendwie die Gruppe ist. Und das bedeutet ja auch nicht, dass jeder mit jedem jetzt befreundet sein muss, sondern dass man halt irgendwie als Gruppe, als Klasse, auch wenn es mal schwierig ist, Dinge bewältigen und, ne, und herausfordernde Situationen gemeinsam schaffen kann.
Ja, total. Tja, das jetzt alles zusammenzufassen, wird ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, was hängen bleiben sollte, ist sich zu überlegen, ob man sich nicht das eine oder andere durchaus mal bei anderen Berufsgruppen und Unternehmensbranchen abgucken sollte, weil man da, denke ich, viel draus mitnehmen kann. Sei es jetzt das Unternehmertum, der Leistungssport, die Polizei, der Dienstleistungssektor, alles im Bereich Teambuilding, um Schule unterm Strich zu einem Ort zu machen, bei der das Lernen im Fokus steht, bei der wirklich, bei dem, an dem Ort wirklich im Fokus steht, dass Kinder auch gut lernen. Also wissen, wie steuere ich meinen Lernprozess, ein vernünftiges Team sind, um gemeinsam dieses Ziel erreichen zu können und die Schule einfach so zu verändern, dass es wirklich darum geht, die Kinder an ein Ziel zu bringen und das auf eine Art und Weise, an der sie, mit der sie sich in diesem Lebensort Schule, der es dann ist, wohlfühlen und sie gerne dahin gehen. Ne, indem es nicht darum geht, eine Klasse zu wiederholen, weil man irgendwie zwei Fächer vergeigt, sondern sie gezielt zu fördern in den Bereichen, in denen sie es brauchen und in allen anderen Bereichen natürlich weiter zu fördern, weil sie schon gut sind und noch mehr erreichen können.
Ja, und das Wichtigste dabei, dass man nicht denkt, alles muss neu erfunden werden, sondern die Sachen sind schon da. Man muss nur gucken, wie können wir das auf Schule anpassen und was können wir quasi bei anderen einfach sozusagen, ne, an Ideen, an Energien klauen und einfach für unsere Zwecke nutzen.
Ja, einfach, ja, was heißt klauen? Im Grunde genommen abgucken, ne?
Abgucken.
Da sind wir schon wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Wir gucken, was die anderen machen und schauen mal, wie kriegen wir das in unser System so implementiert, dass es für uns gut passt.
Richtig.
Ja, aber ich glaube, woran es da unterm Strich immer wieder oder zumindest an vielen Punkten hängen wird, ist, dass Schule ernst genommen wird, und zwar von der Politik auch, und entsprechend auch gefördert wird mit entsprechenden Mitteln. Ne? Und man sich nicht zu Tode spart und weiterhin irgendwie an, ich sag's mal ganz überspitzt, Windows 95 Computern arbeitet. Ja, das ist natürlich nicht so, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Gut, Julia, dann kommen wir noch zum Entweder-Oder für heute. Würdest du eher den Samstag bevorzugen oder den Sonntag? Und ich glaube, ich weiß schon genau, was ich nehmen würde.
Also ich hasse ja Sonntage, wie du weißt. Abgrundtief.
Aber du musst den Zuhörern auch erklären, warum.
Ja, ich finde Sonntage ganz schrecklich. Also zum Beispiel heute ist Sonntag.
Fandst du als Kind schon schrecklich?
Ja, fand ich als Kind schon schrecklich. Ich fand es schon immer schrecklich. Sonntags ist alles zu. Man hat das Gefühl, man, also auch so als Kind, man konnte nirgendwo anrufen, nirgendwo klingeln, weil das so irgendwie der Moment war, in dem man das Gefühl hatte, man stört. Man kann nichts machen, man kann wenig unternehmen. Wenn man was unternehmen will, irgendwie Schwimmbad oder Kino, ist einfach gefühlt immer alles total voll. Und man muss immer ganz lange zum Beispiel bei einer Rutsche oder so anstehen im Schwimmbad.
Kindheitstrauma.
Ja, und ich finde, Samstag ist
auch rutschen.
Richtig flexibel. Man kann alles machen. Und wenn es abends mal irgendwie länger dauert, dann ist es auch egal, wenn man theoretisch am nächsten Tag noch ausschlafen kann. Und sonntags war dann auch immer dieses, so, jetzt heute müsst ihr euren Ranzen packen. Und ach, jetzt muss man ja auch wieder seine Schultasche packen. Ich weiß nicht. Wie ist es bei dir?
Ja, ich bin tatsächlich auch eher bei Samstag als bei Sonntag. Ich finde auch dieses Gefühl, am nächsten Tag kann ich ausschlafen und da kommt einfach noch was. Also ich kann ausschlafen und es ist noch Zeit. Ich muss nicht schon irgendwie wieder um sechs raus und dann Sachen zusammenpacken und in den Bus und so. Ach, Ja, und dazu natürlich, was du gesagt hast, ne? Es ist offen. Ich kann alles machen, was ich möchte.
Das ist so witzig, weil man macht es ja auch Samstag gar nicht unbedingt.
Ja, also, aber du hast die Möglichkeit, das.
Genau, wie oft gehst du wirklich nochmal los, weil du jetzt sagst, keine Ahnung, ich will jetzt Plätzchen backen und brauche jetzt irgendwie noch ein Paket Mehl. Machst du halt im Zweifel sowieso nicht. Aber ja, du hättest die potenzielle Möglichkeit, nochmal ein Paket Mehl zu kaufen. Und dann erscheint es irgendwie schon. Ja, ich bin gespannt, ob es auch Hörerinnen und Hörer gibt, die sonntags, also ich meine...
Witzig, das wollte ich auch gerade fragen.
Weil Sonntag ist natürlich auch so mit absoluter Ruhe und jemand, der vielleicht gerne so seinen eigenen Kram und so bastelt und vor sich hin irgendwie was macht, der findet das vielleicht toll, dass einfach mal genau nichts offen hat, dass nicht 1000 Leute anrufen, dass nicht jeder klingeln wird, kein Postbote kommen wird, ne? Weiß ich nicht. Oder wir müssen einfach mal Sonntage irgendwie besser strukturieren für uns, damit wir die auch toll finden.
Ich bin auf jeden Fall erstmal bei Samstag.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.